dass ich für diese Zeit etwas lesen. Wir schlagen dazu Matthäus Kapitel 2 auf. Und da heißt es in Kapitel 2, Vers 1, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenlande nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Und dann in Vers 9. Sie aber, als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Porte stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und huldigten ihm. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihre Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, da zogen sie auf einem anderen Wege hin in ihr Land. Soweit Gottes Wort. Wenn wir hier die bekannten Worte aus der Geschichte lesen, als der Herr Jesus geboren wurde, und wir kennen ja diese Geschichte wohl besser als eine jede andere, so wollen wir heute einiges aus einer etwas anderen Perspektive sehen. Und zwar erkennen wir hier, dass die Geburt Jesu Christi uns doch den Retter und Erlöser brachte, der Mensch geworden war, gleich uns, im Fleische, in der niedrigsten Wesenheit, um für verlorene Sünder zu leiden. Das war die Ankunft Jesu als der wahrhaftige Gottessohn. Dass er diesen Weg nahm, ist damit zu erklären, dass es keinen anderen Weg gab, um für verlorene Sünder zu sterben. Und so ging er diesen Weg im Gehorsam, den der Vater ihm vorgestellt hatte, der aber auch freiwillig durch den Sohn Gottes gegangen werden wollte. Und nun finden wir hier Aussagen, dass da Magier heißt es. Und da wollen wir ein wenig hinschauen, dass wir wissen, was hier gemeint ist. In diesen Magiern, da finden wir morgenländische Priester und Sternkundige. In den vergangenen Jahrtausenden, da war die Astronomie, die Sternkunde, zugleich und direkt verbunden mit der Astrologie. Es gab also keine wissenschaftliche Astronomie außerhalb der Wahrsagerei. Und erst in den vergangenen Jahrhunderten ist überhaupt durch die Gnade Gottes geschenkt worden, dass dieser Wissenszweig Astronomie von der Wahrsagerei völlig getrennt worden ist. Diese Sternkundigen kommen also hier und wir finden in ihnen Heiden oder solche von den Nationen. Und wir sehen sie kommen durch einen weiten, weiten Weg, den sie zu gehen hatten. Und wir werden zugleich erinnert an die parallele Stelle in Lukas 2. Da finden wir die Hirten auf dem Felde. Es sind Israeliten im Vergleich dazu. Hier nun in unserem Textwort von Matthäus 2, da finden wir die Heiden, die da kommen sollen. Und hier wird uns gezeigt in einer Vorschattung auf das Geschehen der Gnadenzeit, dass solche zu Christus kommen von weit, weit her. Und hier gehen sie einen solch weiten Weg und sie werden durch das Licht geführt bis hin nach Bethlehem. Über dieses Bethlehem, ja bereits durch den Propheten Michael vorausgesagt, war das Bethlehem keineswegs die geringste unter den Städten sein soll, weil der Erretter in dieser Stadt geboren werden soll. Und hier finden wir nun die Heiden, wie sie kommen, um das Licht besser zu sehen, besser zu erkennen. Und sie werden geleitet und gelenkt. Und hier finden wir nun, dass sie den Stern direkt über Bethlehem sehen. Und der Herr Jesus wird uns ebenso als ein Stern in der Heiligen Schrift gezeigt, als der glänzende Morgenstern, der aufgehen soll in unseren Herzen. Und das ist hier eigentlich das sichtbare, vorlaufende Geschehen für das, was dann folgen soll, nachdem Christus, der Herr, am Kreuz das Werk der Erlösung vollbracht hat. Nämlich, wer Christus begegnet ist, der darf das Licht der Herrlichkeit, das Licht des ewigen Lebens schauen. Der Vorlauf in Matthäus 2 hier und in der Zielsetzung nach vollbrachtem Werk der Errettung am Kreuz von Golgatha offenbart sich dieser Christus als der Erlöser der ganzen Welt, der ganzen Menschheit. Und deshalb finden wir nun hier ihn zwar noch als ein Kindlein am Ende von Vers 9, da wird er gezeigt als ein Kindlein, aber in Verbindung mit diesem Stern, da heißt es in Vers 10, da freuen sie sich mit sehr großer Freude. Diese große Freude war damals nur wenigen Menschen gegönnt. Einmal den Hirten auf dem Felde zu Ephraim, und einmal diesen Heiden, die von fernem Lande gekommen waren, dieses Licht oder mehr über dieses Licht zu erfahren. Und wer mit Christus eine Begegnung in seinem Herzen sucht, dem wird es gehen wie hier diesen Heiden, die sich dann freuten, wie die Schrift sagt, mit sehr großer Freude. Und das, was sie mitgebracht haben, sieht danach aus, als ob sie gewusst hätten, welch eine Begegnung sie hätten. Das bedeutet für uns, dass Gott auch uns Gaben gegeben und anvertraut hat, die wir dann, nachdem wir die Begegnung mit Christus gefunden haben, ihm zur Verfügung stellen sollen. Sie übergeben ihre Gaben hier praktisch dem Stern, dem leuchtenden Stern, den Inbegriff ihrer Freude. Auch wir sollen, nachdem wir unser Leben Christus ausgeliefert haben, nun mit dem, was Gott uns geschenkt hat, ihm zur Verfügung stellen für das Zeugnis Jesu. Und das ist der Wille Gottes, wenn wir errettet und erlöst sind, dass wir die Botschaft vom Sünderheiland keineswegs für uns behalten, sondern dass wir es weitergeben, dass wir es weiterreichen, dass auch andere errettet werden. Und es ist nicht der Wille Gottes, dann, wenn wir errettet sind, die herrliche Erlöserbotschaft dann etwa für uns zu behalten, sondern sie ist uns anvertraut, dass wir sie weitergeben, damit andere Errettung finden. Sie kommen also nach Bethlehem. Zuvor wussten sie nicht, wo sie diese Begegnung haben würden. Sie kamen mit einer Ausrüste von, hier heißt es, Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe, liebliche Dinge und Dinge des hohen Wertes, Gold. Diese Gabe war zugleich von den Heiden gebracht worden, damit dann die in dem nächsten Abschnitt einzuleitende Flucht vor dem Despoten Herodes geschehen konnte. Mit diesem Geld, mit diesem Vermögen vermochten sie nun nach Ägypten zu flüchten, sich eine ganze Zeit in Ägypten aufzuhalten, um dann nach dem Tod dieses Massenmörders wieder zurückzukehren auf die Weisung Gottes in ihr Land. Wir sehen, wie Gott auch für unser irdisches Leben Sorge trägt und wie wir uns keineswegs zu Sorgen brauchen kann, wenn wir im Glauben zu unserem Gott stehen, der selbst der Sorgende für uns ist. Ihm entgeht nichts, alles liegt in seiner Hand, auch das Gold. Das wollen wir hier heraus erkennen. Und dann heißt es in Vers 12, und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu dem Herodes zurückzukehren, da zogen sie einen anderen Weg hin in ihr Land. Hauptsächlich der letzte halbe Satz. Wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, dann sind wir ja vorher verloren gewesen. Und nachdem wir die Begegnung oder bei dieser Begegnung haben wir Christus alles ausgeliefert, was wir haben, nämlich unser ganzes Sündenmalheur. Das haben wir Christus bekannt, ihm zu Füßen gelegt. Und jeder, der in diesem Bewusstsein zu dem lebendigen Gott kommt, dass der Herr uns unsere Sünden vergibt, nicht automatisch. Die Bibel sagt das so klar und deutlich, so wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns diese Sünden zu vergeben. Also, nachdem diese klugen Leute aus dem fernen Orient gekommen waren und hatten diese Begegnung mit Jesus, da war etwas neu in ihrem Herzen geworden. Deshalb konnten sie den alten Weg nicht mehr zurückgehen, den sie vorher gegangen waren. Wo wer mit Christus, dem Herrn, eine Bekehrung erlebt hat, der kann nicht mehr den alten Weg gehen. Und deshalb lesen wir, sie zogen einen anderen, einen neuen Weg, einen Weg, den sie vorher nicht gegangen waren. Und es ist immer bedenklich, dass solche, die zu Christus gekommen sind und sich nicht gelöst haben von den Dingen der vergänglichen Welt, des Weges der Sünde, wenn sie noch auf diesem Weg gesehen werden, dann stimmt etwas nicht. Dann ist die Begegnung mit Christus nicht in Ordnung gewesen. Dann ist man aus anderen Motiven hin zu unserem Gott gekommen. Ich darf es vielleicht hier gerade mal einflechten, es sei erlaubt. Wie ich von einer Schwester einmal hörte, dass jemand gesagt hat, er habe sich bekehrt aus Sicherheitsgründen, um alles getan zu haben. Damit man in der Ewigkeit sich selbst keinen Vorwurf zu machen brauche. Das ist nicht das Motiv, zu Christus zu kommen, das sage ich. Denn das sind äußere Formen, das sind nicht Dinge, wie der Herr sie will. Christus will, dass wir dann einen anderen, einen neuen Weg gehen. Einen Weg, der dann eigentlich damit und daran gefunden wird, dass wir wirklich Christus begegnet sind. Denn wenn das nicht gefunden wird, dass wir Christus begegnet sind, dann ist auch unser Hingehen nach Bethlehem damals, heute ans Kreuz umsonst. Nun, damals, da war Golgatha noch nicht geschehen. Und über diese Personen, die hier gekommen sind, schreibt uns die Heilige Schrift nichts Näheres. Aber über einen bin ich überzeugt, dass die nicht umsonst in Bethlehem waren. Da bin ich fest von überzeugt. Auch dann, wenn wir die weitere Geschichte, die Lebensgeschichte dieser Männer nicht kennen, so darf ich schon sagen, wenn die Bibel Gottes Wort solche Mitteilungen uns hinterlässt, dass diese Leute nicht umsonst dort waren. Sie hatten mit Sicherheit nicht die Vergebung im Blute des Lammes, wie wir sie heute kennen. Sie hatten mit Sicherheit nicht die Unterweisung durch das Wort Gottes, wie heute wir sie kennen, durch das wunderbare Neue Testament. Das alles hatten sie nicht. Und dennoch zogen sie und erlebten sie das alles mit sehr großer Freude. Lesen wir hier Vers 10. Und wer Christus begegnet ist in heutigen Tagen, darf dankbar sein, solches erlebt zu haben. Und da sehen wir dann auch die Motive, wenn sie echt sind. Denn wenn wir im Bewusstsein zu Christus kommen, nämlich heute, dass wir unsere Sünden bekannt haben und der Herr hat unsere Sünden vergeben, dann ist die Folge davon Freude in unseren Herzen. Das ist doch ganz klar. Wenn diese Freude nicht da wäre, dann wäre ich nie im Bewusstsein einer Sündenvergebung zu Christus gekommen. Also, wenn ich in diesem Bewusstsein zu Christus gehe, ich werde sie ihm bekennen und er wird sie mir vergeben, dann sind ja diese Sünden hinterher weggewaschen, abgewaschen. Dann sind sie ja nicht mehr gegenwärtig, nicht gegenständig. Und das bringt ja geradezu Freude. Weil wir wissen, jetzt stehen wir in einem Verhältnis zu Gott, wie der Herr mich haben möchte. Und das ist ja ein ganzer Teil unserer Errettungsfreude, die wir bei der Bekehrung, bei der Begegnung mit Christus erfahren und erleben. Und darüber teilt uns auch Gottes Wort so manches mit. Noch ein Mann wird uns in diesem Abschnitt erwähnt, der auch verlesen worden ist. Er hatte eine völlig andere Beziehung zu diesem Kindlein als jene, die da aus großer Ferne kamen. Es war Herodes. Die Botschaft, dass der Christus zur Welt gekommen sei, erweckte in ihm Mordlust. Da muss man sich vorstellen. Mordlust erweckte es in ihm. Und da müssen wir sagen, wie dunkel mag es im Innern dieses Menschen ausgesehen haben, der sich nicht mit freuen konnte, dass ein Mensch geboren wurde. Und welch ein Mensch. Wir könnten eigentlich sagen, der Mensch der Menschen. Er wird uns deshalb vorgestellt als der Sohn des Menschen. Derjenige, der eigentlich der Nachkomme der Menschen ist. Sohn ist ein Nachfahre. Und wenn die Bibel solche Ausdrücke gebraucht, dann ist es schon von Wichtigkeit, dass wir wissen, weshalb, warum, wieso. Er ist zwar dem Fleische nach, von dem ersten Adam abhängig, dem Fleische nach, nicht aber dem Geist. Und deshalb ist er nicht ein Nachkomme Adams, den ersten Adam. Und die Bibel redet deshalb in 1. Korinther 15 von dem zweiten Adam, der vom Himmel ist. Dem Adam, der nicht in Sünden geboren und nicht mit Sünden über diese Erde ging. Christus, unser Herr. Wir sehen, welch ein gewaltiger Unterschied es ist, dass es hier ein Bild von den Nationen ist, die weit herkommen mussten, um mit Christus eine Begegnung zu finden. Wir, die wir hier in Europa leben, haben einen weiten Weg, um nach Israel zu kommen. Durch die moderne Lufttechnik ist es wesentlich näher gekommen. Aber noch vor etlichen Jahrzehnten, etwa bei der Jahrhundertwende, da war es schon ein Riesenproblem, nach Jerusalem oder nach Bethlehem zu gehen. Das war eine Sache von vielen Wochen Weges auf dem Meer und noch auf dem Lande. Und so sehen wir, dass diese Männer eine große Arbeit, eine große Leistung erbrachten, um zum Ziel zu kommen, um der Sehnsucht ihrer Herzen zu entsprechen, nämlich dieses Kindlein zu sehen. zu finden. Wir wollen dem gegenüber nun Lukas 2 aufschlagen und wollen da auch einige wenige Gedanken herausnehmen, die uns nun in diesem Text weiter Licht geben sollen. Da wird uns nun Folgendes gesagt. In Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel fuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist, welche der Herr uns kundgetan hat. Soweit. Das, was uns bei diesen Leuten auffällt, bei diesen Hirten auf den Fluren Bethlehems, etwa das, das ist wiederum etwas, sie gehen, sie sagen und haben keinen Zweifel. Sie sagen, lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist. Sie sagen nicht, wir wollen mal hingehen und wollen sehen, ob dort etwas geschehen ist. Das wäre Zweifel. Diese Leute stehen völlig außerhalb des Zweifels und sie haben einen kurzen Weg. Das war gar nicht weit. Das waren nur knappe 1000 Meter. Und da waren sie von dem großen Feld, auf dem die Schafe und die Tiere weideten, waren sie gleich dort in diesem Haus in Bethlehem. Wir lesen im Neuen Testament, wie Gott sich erbarmt hat der Menschen durch Christus. Und da sagt Paulus, in der Beziehung zu uns, den Heiden, den Fernen, und in der Beziehung zu Israel, dem Nahen. Sie hatten einen nahen Weg, sie kamen nicht von weit her, sie waren gleich da. Und das hängt eben damit zusammen, dass Christus, der Herr, ein Israelit war, und als er geboren wurde, sagt die Bibel, er kam zu den Seinen. Und das waren nicht wir, das waren die Israeliten. Und weil er zu den Seinen kam, hatten sie einen kurzen Weg. Die waren gleich da. Das waren nur wenige Minuten. Während die allen anderen, zu denen Christus nicht gekommen war, die nicht die Seinen waren, die hatten einen weiten Weg, um Christus zu begegnen. Seit Christus am Kreuz gestorben ist und wir nun durch die Errettung und die Erlösung durch sein Blut mit ihm in Gemeinschaft gekommen sind, nennt der Herr Jesus solche Erlöste im Johannesevangelium wieder die Seinen. Jetzt kommt es nicht mehr auf den weiten Weg an, sondern auf die Nähe unserer Herzen hin zu ihm. Und das sind die Seinen, die Christus im Herzen haben. Das ist das Wort im Neuen Testament. Christus in euch. Und so nah ist uns Christus gekommen, wenn wir mit ihm oder zu ihm beten wollen, dass wir selbst wie diese Hirten auf den Fluren Bethlehems nicht erst 1000 Meter weit laufen müssen. Er ist uns nah in unseren Herzen, sagt das Neue Testament. Damit sind wir ihm nahe gebracht, weil wir seinen Ruf, weil wir ihn beantwortet haben. Das Rufen des wahrhaftig guten Hirten. Ja, sie kamen und sie sagen, die Sache, die geschehen ist. Das, was sie dazu veranlasste, war die Engelbotschaft, die wir ja in Vers 9 und 10 lesen. Sie sollten sich nicht fürchten, dass ihnen plötzlich Engel umlagerten. Wir finden hier noch den Ausdruck des Alten Testaments. Es war Israel verbunden. Gott offenbarte sich Israel in Engel und in Engelgestalten mannigfaltiger Art durchs ganze Alte Testament hindurch ziehen sich die Engeloffenbarungen. Dadurch ist es gar nicht verwunderlich, dass wir auch hier wieder eine ganze Fülle von Engeln, eine ganze Schar von Engeln haben, die da herumstanden und ihnen nun diese Botschaft verkündigen. Heute leben wir nicht mehr in der Zeit, in der Gott sich durch Engel offenbart. Und wenn wir schon Geschichten vernehmen von undurchsichtigen Leuten, ob es Gläubige oder Nichtgläubige sind, lassen wir dahingestellt sein, dann müssen wir sagen, Vorsicht. Denn das Reden Gottes nach Hebräer 1, Vers 1 ist heute durch den Sohn und nicht durch Engel. Die Bibel sagt wirklich, so hat der Herr, hat Gott heute zu uns geredet im Sohn. Und das Reden des Sohnes ist nicht das Reden der Engel. Engelrede, Israel verbunden. Sohnesrede, Gnadenzeit oder Gemeindezeit. Und das wollen wir auch bei dieser, in diesem Zusammenhang gleich mitlernen, damit wir die Dinge ein wenig einordnen können, damit wir nicht auf Wind Acht geben, der da weht, und wir versuchen, den Wind greifen zu können. Wir sollten es nicht versuchen. Diese Israeliten kamen nun, und hier heißt es, als sie im Glauben die Worte dieser Engel hören, da haben die nicht gesagt, wir wollen sehen, was nächste Woche ist. Vielleicht, wenn jemand darüber nach Bethlehem geht, da kann er ja mal nachgucken und kann uns Bescheid sagen. Nein. Hier heißt es, dass sie nach dieser Botschaft, sie kamen eilends. Wenn es darum geht, in dieser irdischen Welt Entscheidungen zu treffen, dann können wir nicht langsam genug sein. Das sage ich. Und je länger wir überlegen und abwarten, umso klarer wird für uns ein Sichtbild. Aber in einem einzigen Punkt, da redet Gottes Wort, dass wir nicht warten sollen. Wie wir dieses Wort schon im Alten Testament kennen, das da lautet, eile, rette deine Seele. So finden wir also diese Hirten wiederum unterwegs nach diesem Haus, nach dieser Herberge, in welcher sie weilten, um nun dort dieses Kindlein zu finden. Eine Begegnung zu haben mit Jesus. Und das ist verbunden mit Eilens. Und da müssten wir schon die Frage darüber setzen, warum legt Gott in seinem wunderbaren Wort diesen Wert, das Hingehen zu Christus zu einem Eilfall zu machen. Für einen jeden, der zu Christus kommen soll und muss. Und da müssen wir antworten. Damals, in der Vorschattung dieser gewaltigen geistlichen historischen Geschehnisse, bei der Ankunft des Herrn, in einer Krippe liegend, da konnte man diese Begegnung nicht auf die nächste Woche schieben. Warum nicht? Weil wir in Matthäus 2 lesen konnten, dass bereits am anderen Tag der Herodes ausging, das Kindlein zu ermorden, und zuvor gab Gott Weisung, nach Ägypten zu fliehen. Das heißt also, genauso wie dieses Kindlein eines schönen Tages und an einer bestimmten Stunde nicht mehr da war, so konnte man diesem Kind auch nicht mehr begegnen. Und so ist es auch mit Christus heute. Solange wie wir heute noch Gnadenzeit haben und der Herr Jesus noch nicht wiedergekommen ist, und ich muss hier einflechten, er hat sich angekündigt, dass er wiederkommen wird.
Und bei seiner Wiederkunft ist es für alle, die nicht gekommen sind bis dato, dann zu spät. Das heißt, dieses Eilens zu ihm zu kommen, ist zugleich verbunden mit einem zu spät. Und damit niemand zu spät kommen soll, sagt Gottes Wort Eilens. Und wir finden diesen Ausdruck nun hier bei den Hirten. Sie gingen eilends. Nun, für einen Kilometer ungefähr, da braucht man nicht lange, wenn man gemütlich marschiert, in 10 Minuten. Das ist ein Sabbatweg, 10 Minuten. Wenn man ihn läuft, ist man schon in 5 Minuten dort. Wir können sagen, die waren eilends, die sind gerannt, die waren mit Sicherheit in 4 Minuten dort. Und das meint Gottes Wort, wenn wir Christus begegnen sollen, weil wir uns noch nicht bekehrt hätten, dann sollen wir Eile anwenden, um ihm zu begegnen. Und das will Gott, weil es ein zu spät gibt. Gott will, dass wir Eile anwenden, mit Christus eine solche Begegnung zu haben. Hier sind es noch himmlische Wesen, welche die Gegenwart und das Vorhandensein des Kindleins anzeigen. Heute sind es nicht mehr himmlische Wesen von Engeln, sondern heute sind es wir. Wir sind in dieser Weise keine himmlischen Wesen als Engel, sind wir mit Sicherheit nicht. Aber heute hat Gott uns diesen damaligen Engelauftrag in die Hand gelegt und wir sollen nun verkündigen, dass Jesus Christus, der Herr, da ist. Damit andere sagen, lasst uns diese Sache besehen, damit andere eilends kommen. Ich hatte am Sonntag noch die Möglichkeit, große Freude zu haben. Am Sonntag haben 2 Leute noch den Leben Christus abends übergeben. Und das ist eine schöne Sache, Sonntagabend. Ich habe mich riesig gefreut, denn die Woche vorher waren schon ein paar zum Herrn gekommen. Und wir lieben das, wenn recht viele ihr Leben Christus ausliefern. Wenn Christus uns begegnet ist und wenn Gott uns den Auftrag gegeben hat, dass wir zu verkündigen haben, dass Jesus der Christus der Retter ist, und wir diesen Auftrag vom Herrn in Treue und Hingabe ausführen, dann wird es nicht ausbleiben, dass Menschen eilen zu Jesus kommen. Und so müssen auch wir uns fragen, wie sieht's eigentlich in meinem persönlichen Leben aus? Bin ich von der Botschaft des Retters Jesus so erfasst, dass der Herr mich gebrauchen kann, für andere Menschen dahingehend zum Segen zu sein, dass sie eilends kommen, Christus zu begegnen? Das ist ja hier nun die Kardinalfrage. Dass wir es nicht genügen lassen damit, uns zu freuen, dass wir errettet sind, das ist zwar wichtig und das ist überhaupt eine Voraussetzung, um diese Botschaft des angekommenen Retters weitergeben zu können. Aber es sollte nicht doch und dabei bleiben. Wir selbst sind in diesen Zeugnisdienst gerufen. Und nur solche können es bezeugen, die zuvor selbst Christus begegnet sind. Denn einer, der Christus zuvor durch eine Bekehrung nicht begegnet ist, der kann auch anderen nicht bezeugen, wer Christus ist. Wir hatten ja gar nicht im Herzen. Nun, die Menschen mögen diesen Christus überall hängen haben. Wenn ich in Österreich bin, da sehe ich den Christus überall, draußen neben der
Gartenpforte. Da hat man eine kleine Grotte gebaut, da sieht man ihn gleich. Kommt man rein ins Haus, dann ist über der Tür der Christus. Kommt man herein, über der Tür oder in der Ecke, wieder ein Kruzifix. Er hängt überall, kann man in Österreich Christus sehen. Aber jetzt muss ich bei der Wahrheit bleiben. Was man in Österreich vermisst, sind Leute, die Christus im Herzen haben. Die sind sehr, sehr selten. Das sind ganz wenige. Also, an den Wänden, draußen am Eingang, überall Christus. Nur im Herzen. Wo er hingehört, da finden wir ihn nicht. Und das ist ein großer Schade. Das muss ich sagen. Da ist Christus mit seiner Botschaft daran vorbeigeglitten. Das liegt aber nicht an Gott, sondern es liegt an denen, die den Auftrag des großen und guten Hirten missverstanden haben. Die gedacht haben, das reicht, wenn ich ihn im Garten aufstelle. Das reicht, wenn ich ihn über die Tür nagle. Das reicht, wenn ich ihn in die Ecke stelle. Aber das ist nicht die Absicht Gottes. Herr Jesus will in unseren Herzen wohnen. Und was hat er mitgebracht? Er hat in Vers 14 von Lukas 2 Friede und Wohlgefallen mitgebracht. Naja, mit dem Frieden ist das nun so eine Sache. Es gibt Leute, die marschieren für den Frieden. Die werden dem Frieden nie begegnen, weil sie in die falsche Richtung laufen. Die schreien zwar so laut, dass Schallfensterscheiben kaputt gehen, aber sie laufen in die falsche Richtung. Und hier sehen wir wieder, warum laufen sie falsch? Weil sie nach Frieden sich ausstrecken und den Frieden Gottes selbst nicht haben. Das ist derselbe Zustand wie mit Christus, als ob es dasselbe sei, ob er an der Wand hängt oder im Herzen ist. Wir haben schon viele Zeiten in den vergangenen Jahrzehnten erlebt, und ich mag mich noch erinnern, wie es vor dem Krieg war. Da sah man so, naja, in den Rathäusern, da sah man das Führerbild, da hing es an der Wand. Und es gab viele, da war dieser in den Herzen. Für uns, die wir dem Herrn Jesus gehören, da soll niemand drin wohnen, in dem Kindergebet, als Jesus allein. Und das ist nicht nur für Kinder so, das ist auch für uns so. Solange da andere Dinge einen Platz haben, kann Christus, der Herr, uns nicht gänzlich erfüllen. Und deshalb sollten wir in unserem persönlichen Gebet auch da einmal innewährend zu fragen, wie sieht es eigentlich in meinem Herzen aus? Hat der Herr Jesus den Platz eingenommen, den er in meinem Inneren haben will? Oder habe ich da hinaus zu tun? Wir könnten sagen, ach, was sollen wir hinaus? Jawohl, das Neue Testament lehrt uns ja so deutlich eine mehrfache Tempelreinigung. Und wenn Paulus zu uns sagt, wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, dann haben wir selbstverständlich diesen Tempel zu reinigen. Und je mehr wir ihn reinigen, umso größer kann sich der Herr Jesus in uns entfalten. Deshalb ist Christus vor bald 2000 Jahren in Bethlehem geboren worden, nicht aus einem anderen. Er ist nicht geboren worden, um irgendwo an der Wand zu hängen. Er ist geboren worden, Mittelpunkt in unseren Herzen zu sein, um mitzubringen seine Gaben. Das war Friede. Das war Freude. Das war Wohlgefallen Gottes in uns festzumachen. Das, was er mitbringt, sind Dinge, die wir auch in der Ewigkeit wiederfinden. Das, was diese fremden Leute aus dem Orient damals mitbrachten, Gold und Weihrauch und Myrrhe, das mögen kostbare Dinge damals gewesen sein, aber die sind letztlich auch
dem Verbrauch unterworfen. Diese Myrrhe, die verbrauchte sich und eines Tages war sie alle. Der Weihrauch, der mag gut gerochen haben, aber irgendwann war er alle. Und so war es auch mit dem Gold. Und wir alle wissen, dass auch das Geld sich ausgibt. Irgendwann sind sogar reiche Leute arm geworden. Auch das lehrt uns die Geschichte. Und so wollen wir also sehen, das, was der Herr Jesus als der wirkliche Retter Heiland mitgebracht hat, das sind seine Gaben für uns. Und das ist der Friede Gottes. Dieser Friede Gottes ist hier verkündigt durch die Engel, Friede auf Erden. Und wenn wir heute dahin gucken, wo was los ist, ob es jetzt Vietnam ist, das hat es wieder ein bisschen abgeklungen. Nun, dafür haben wir wieder in Afghanistan den Schießzauber und da unten in Beirut. Irgendwo ist ja immer der Feind der Seelen am Wühlen. Da ist kein Friede. Aber der Herr möchte und er wird zum Ziel kommen, auch mit den prophetischen Verheißungen, dass eine Zeit einbrechen wird, die unmittelbar vor uns steht, dass Gott die Menschheit heimsucht, weil sie den wahren Frieden Jesus nicht gesucht hat, sondern sie suchten einen Frieden aus der Quelle friedeloser Herzen. Und das kann nie gut gehen. Das ist uns doch allen klar. Wenn ich ein Gefäß habe, dann kann ich nur das herausgießen, was da drin ist. Wenn ich einen Krug mit heißer Milch habe und jemand sagt, ich möchte aus diesem Krug einen Tee haben, einen heißen Tee, dann bringe ich den Tee nicht heraus, weil Milch drin ist. Und so ist es auch mit dem Frieden. Wenn der Friede Gottes nicht in uns ist, können wir anderen den Frieden nicht geben und nicht bringen. Der wirkliche Friedefürst wurde vor bald 2000 Jahren geboren in Bethlehem. Meine persönlichen Beziehungen zum Frieden, meine persönlichen Beziehungen zur Freude und meine persönlichen Beziehungen zu dem Wohlgefallen Gottes. Wie hat Christus, den ich mich ausgeliefert habe, mich nun verändern können? Dass andere, die mich sehen, an mir Jesus erkennen. Das war die Absicht, weshalb vor 2000 Jahren Christus geboren wurde. Er will durch seine Errettung von Menschenseelen uns ihm gleich machen. Das ist seine Absicht. Und der Herr Jesus möchte dazu Gnade schenken, dass wir das ein wenig erkennen. Damit wir dankbar werden, dass Gott seinen geliebten Sohn gesandt hat, der da kam aus dem Reichtum unvorstellbarer himmlischer Herrlichkeit und wurde unseretwegen arm. Man verstieß ihn. Man wollte nicht, dass die